Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atayna-hu al-hukma sabiyya. Wa hanalan min ladunna wa zakatan.
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 20. November 2020, gleich dem 30. Oban 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister trifft sich mit seinem russischen Amtskollegen. Iran-Gesandter, nukleare USA nicht berechtigt, über Bedenken hinsichtlich Nichtverbreitung zu sprechen. In Iran hergestelltes Seekriegsschiff tritt der Flotte der Revolutionsgarden bei. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister trifft sich mit seinem russischen Amtskollegen. Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Russlands werden sich in Moskau nach Angaben des Außenministeriums zu Gesprächen über die bilaterale Zusammenarbeit und den Bergkarabach-Konflikt treffen. Laut der Nachrichtenagentur TASS erklärte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag dazu, die iranischen und russischen Außenminister Mohammad Javad Zarif und Sergei Lavrov werden am 23. November in Moskau wichtige internationale Fragen erörtern, darunter den Streit um das internationale Atomabkommen mit Iran, die Lage in der Region Bergkarabach und die Lage in Syrien und Afghanistan. Sacharowa fügte hinzu, Zarif und Lavrov beabsichtigten außerdem bilaterale Fragen, darunter Handels- und Wirtschaftskomponenten, die Umsetzung gemeinsamer Schlüsselprojekte in den Bereichen Energie, Verkehr sowie Aussichten für kulturelle und humanitäre Beziehungen anzugehen. Iran-Gesandter, nukleare USA nicht berechtigt, über Bedenken hinsichtlich Nichtverbreitung zu sprechen. Der ständige Vertreter Irans bei internationalen Organisationen in Wien sagte, dass die Vereinigten Staaten, die Tausende von Atomsprengköpfen besitzen und das einzige Land sind, das Atomwaffen jemals eingesetzt hat, nicht in einer Position sind, über Bedenken hinsichtlich der Nichtverbreitung zu sprechen. Qasem Radiwawadi äußerte sich am Donnerstag in einer Ansprache vor dem Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zu den Vorwürfen der US-Delegation bei der Agentur, dass Iran starken Inspektionen ausgesetzt sein sollte und dies auf den gleichen hohen Standards wie andere. Auf welche Standards beziehen Sie sich? Amerikanische? Wodurch die internationalen Normen und Vorschriften ruiniert wurden? Fragte Radiwawadi. Die USA können in ihren Behauptungen über Nichtverbreitungsbedenken nicht als ehrlich betrachtet werden, wenn sie selbst tausende Atomsprengköpfe besitzen, derartige Waffen und das damit verbundene Know-how vermehren, sie gegen einen Nicht-Atomwaffenstaat einsetzen und die anderen mit der möglichen Verwendung dieser Waffen bedrohen, sagte der iranische Gesandte. Radi Bobadi fügte hinzu, das Gleiche gilt für das israelische Regime, das einzige Regime im Nahen Osten, das keinem der Organe für Massenvernichtungswaffen angehört und verschiedene Arten solcher Waffen entwickelt hat. Wie sehr sind die USA über diese bedrohliche Situation besorgt? Das Atomabkommen ist ein konkretes, hoch ausgearbeitetes Abkommen, das sich aus ausgewogenen Verpflichtungen seiner Teilnehmer zusammensetzt und wie jede andere Abmachung seinen Teilnehmern Nutzen bringen soll. In der Tat hat das Abkommen mit den hartnäckigen, unverantwortlichen Verhaltensweisen der Vereinigten Staaten durch die Annahme gefährlicher Strategien und die Verhängung rechtswidriger einseitiger Sanktionen sein Gleichgewicht bei den Verpflichtungen verloren, was zum Verlust der wahrgenommenen Vorteile für Iran geführt hat, betonte der iranische Gesandte. Daher würden die Vereinigten Staaten die volle Verantwortung für die Folgen ihrer rechtswidrigen Handlungen tragen, die eindeutig im Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen und den Bestimmungen der Resolution 2231 des Sicherheitsrates stehen, sagte er. In Iran hergestelltes Seekriegsschiff tritt der Flotte der Revolutionsgarden bei. Die Marineflotte der iranischen Revolutionsgarden Sepah hat ein im Inland gebautes Seekriegsschiff erhalten, das Flugzeuge, Drohnen und Raketenabwehrsysteme transportieren kann. Das schwere Mehrzweckschiff, das für lange Seereisen konzipiert wurde, trat am Donnerstag während einer Zeremonie mit hochrangigen Militär- und Regierungsverantwortlichen der Marine des Sepah bei. Das 400 Tonnen schwere Kriegsschiff, das 150 Meter lang und 22 Meter breit ist, kann verschiedene Flugzeugtypen, Drohnen, Hubschrauber und Einsatzschiffe sowie Raketen, Luftverteidigungs- und Radarsysteme transportieren. Es wurde Shahid Rudaki Kriegsschiff nach dem Märtyrer Marinekommandeur Abdullah Rudaki benannt. Das Schiff, das einer schwimmenden Stadt ähnelt, kann Kampf-, Logistik- und Informationsmissionen im Meer durchführen, um eine stabile Sicherheit in Seetransportlinien zu gewährleisten und die Handels- und Fischereiflotten der Islamischen Republik und der regionalen Länder zu unterstützen. Während der Zeremonie sagte der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, die Hauptaufgabe des Kriegsschiffs Shahid Rudaki sei es, die Sicherheit der Seewege zu gewährleisten und unter besonderen Umständen Hilfs-, Rettungs- und Kampfhandlungen durchzuführen. Salami betonte erneut den defensiven Charakter der iranischen Strategie, warnte jedoch davor, dass das Land kämpfen werde, wenn seine Feinde es bedrohen oder versuchen, eine offensive Aktion durchzuführen. Die Grundlage unserer Aktion ist es, den Feind zunächst daran zu hindern, überhaupt an eine Bedrohung zu denken und damit diese zu vereiteln, bevor sie zustande kommt, sagte Salami. Das ist die volle Bedeutung des Konzepts der Abschreckung. UNO bekräftigt Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Die Vereinten Nationen haben am Donnerstag eine Resolution zur Unterstützung des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes angenommen. Die vom 3. Ausschuss der Vereinten Nationen für soziale, menschliche und kulturelle Angelegenheiten verabschiedete Entschließung wurde mit überwältigender Mehrheit mit 163 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen angenommen. Die Resolution bekräftigt erneut das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf einen eigenen unabhängigen Staat, und fordert alle mit den Vereinten Nationen verbundenen Länder, Agenturen und Organisationen auf, das palästinensische Volk zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um so bald wie möglich ihr Selbstbestimmungsrecht zu erreichen. In der Entschließung wird auch die Notwendigkeit betont, die israelische Besatzung so bald wie möglich zu beenden. Generalstabschef der israelischen Armee unter Quarantäne gestellt. Ein Sprecher sowie der Stabschef der israelischen Armee gingen nach einem Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person in die Quarantäne. Laut dem katarischen TV-Sender Al Jazeera berichteten israelische Medien am Donnerstag, dass Aviv Kochavi, der Generalstabschef der israelischen Armee, kürzlich darauf bestand, militärische Übungen abzuhalten, weshalb angeblich mehr als 1000 Soldaten des Regimes während dieser Übungen mit dem Coronavirus infiziert wurden. Die israelische Armee hatte neulich mitgeteilt, dass mehr als 700 Soldaten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert wurden, von denen sich einige in einem kritischen Zustand befinden. 3.800 israelische Soldaten würden sich nun in Quarantäne befinden. Dem Bericht zufolge wird deshalb die Frage der Aussetzung von Militärübungen für 2 Monate geprüft. Australischen Einheiten in Afghanistan werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Australische Spezialeinheiten sollen in Afghanistan laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters Kriegsverbrechen begangen und dabei 39 Zivilisten und unbewaffnete Gefangene getötet haben. Das sei das Ergebnis eines Untersuchungsberichtes, der nach vierjährigen Ermittlungen am Donnerstag vorgelegt wurde, berichtet die Agentur. 25 Mitglieder einer Sondereinheit hätten mindestens 39 Gefangene oder Zivilisten unrechtmäßig getötet, sagte der Chef der australischen Verteidigungsstreitkräfte Angus Campbell in Canberra bei der Veröffentlichung eines Berichts zum Verhalten australischer Soldaten im Afghanistan-Krieg. Unter den Opfern waren dem Bericht zufolge Gefangene, Bauern und andere afghanische Zivilisten. Nun fordert die unabhängige afghanische Kommission für Menschenrechte die australische Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen und die Familien der 39 Opfer zu entschädigen. Die Kommission forderte weitere Ermittlungen zum Verhalten australischer Truppen in Afghanistan und erklärte, sie werde ihre Beweise über den Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht an die australische Regierung weitergeben. Irakischer Parlamentsblock will vollständigen Abzug der US-Truppen. Eine mächtige politische Koalition im irakischen Parlament gab an, Washington müsse alle seine Truppen aus dem arabischen Land abziehen, anstatt seine Streitkräfte teilweise abzubauen. Karim Alawi, ein Gesetzgeber der Fatah-Allianz und Mitglied des Sicherheits- und Verteidigungsausschusses des irakischen Parlaments, sagte am Donnerstag, dass seine Koalition und alle anderen nationalen Fraktionen einen vollständigen Rückzug aller ausländischen Streitkräfte aus dem irakischen Boden anstreben. Alawi bezeichnete die Entscheidung des Pentagons, die Zahl der US-Streitkräfte im Irak zu verringern, als inakzeptabel und betonte, dass die Entschließung des irakischen Parlaments zum Abzug aller US-Truppen aus dem gesamten irakischen Gebiet, einschließlich der halbautonomen Region Kurdistan, eindeutig und unwiderruflich ist. Die Forderung nach einem vollständigen Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak wird fortgesetzt und sogar intensiviert. Jeglicher Rückgang der Truppenstärke wird uns nicht dazu bringen, unsere Forderungen aufzugeben, da sie vom Parlament ratifiziert wurden und sowohl politische als auch öffentliche Unterstützung genießen, sagte der irakische Gesetzgeber. Der amtierende Verteidigungsminister Christopher Miller kündigte am Dienstag an, dass die USA bis zum 15. Januar 2021 tausende weitere US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak abziehen werden, nur wenige Tage bevor Präsident Donald Trump am 20. Januar sein Amt verlässt und der geplante Gewinner der US-Wahlen Joe Biden sein Amt antritt. Miller sagte, es würden ungefähr 2500 Soldaten in Afghanistan und ungefähr die gleiche Anzahl im Irak zurückgelassen. Derzeit gibt es in Afghanistan ungefähr 4500 US-Soldaten und im Irak 3000. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise regnerisch, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad minus 6 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 10 Grad und Wandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen ist spätestens seit den Ereignissen vom 11. September 2001 markant angespannt. Es kommen aber auch immer wieder Dinge vor, die das weiter anheizen. Was sind die Ursachen und wie können sie angegangen werden? Darüber sprachen wir mit Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Ganz herzlich willkommen zu diesem Interview. Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Özegöz. Nach der brutalen Ermordung eines französischen Geschichtslehrers in einem Pariser Vorort Mitte Oktober hat sich das Verhältnis zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in Frankreich, aber auch darüber hinaus in vielen verschiedenen westeuropäischen Ländern weiter verschlechtert. Herr Dr. Özegöz, lassen Sie uns bitte zunächst einmal über Ihre Einschätzung hören.
Ich ziehe mal die Zusammenfassung heute ausnahmsweise vor. Meine Zusammenfassung ist, ich bin 61 Jahre und davon 4 Jahrzehnte islamisch aktiv, politisch aktiv in diesem Land, gesellschaftlich und sozial aktiv, versuche mein Bestes. Und ich habe noch nie in den letzten 4 Jahrzehnten eine Zeit erlebt, in der die Muslime so eine schwierige Lage hatten in der westlichen Welt, in Deutschland, in Frankreich, in Österreich, wie zurzeit. Und das ist nicht allein auf diese Terroranschläge zurückzuführen. Es gibt einen regelrechten Krieg, Kampf kann ich das schon gar nicht mehr nennen, Krieg gegen den Islam und die Muslime. Und das will ich an ein paar Beispielen verdeutlichen, damit es klar wird, und auch verdeutlichen, dass das gar nicht alleine mit diesen Terroranschlägen zu tun hat. Wir wissen, dass auch in Österreich was geschehen ist, und dann ist der entsprechende Kanzler aufgetreten, Kanzler Kurz, und hat gesagt, er will Gesetze gegen den politischen Islam verabschieden. Ja? Also gegen Menschen, die sich absolut an das Gesetz halten, die keinerlei Straftaten begangen haben, die auch nicht vorhaben, irgendeine Straftat zu begehen. Menschen, die einfach nur ihre Wertevorstellungen, die auf Basis des Islam gegründet worden sind, gesellschaftlich, politisch, sozial, mit legalen Mitteln durchsetzen wollen. Gegen die soll in Österreich ein Gesetz erlassen werden. Ja, das muss man wirklich ein paar Mal sich anhören, um sich vorzustellen, in welche Art von geradezu Faschismus wir hier gerade abdrehen. Aber um es nochmal zu verdeutlichen, dieser Aufruf kam zwar jetzt nach den Terroranschlägen, aber in Deutschland war der Kampf gegen absolut gesetzestreue Muslime schon lange vor diesen Terroranschlägen. Ja? Das heißt, diese Terroranschläge werden lediglich als eine Art Gelegenheit missbraucht, um Dinge durchzusetzen, die mit freiheitlicher Demokratie, mit Pluralismus, mit Religionsfreiheit und so nichts zu tun haben. Denn in Deutschland hat der Verfassungsschutz, ja, der deutsche Verfassungsschutz, ein staatliches Organ, ein neues Wort kreiert oder ein bereits bestehendes Wort neu missbraucht und gesagt, viel gefährlicher als die Terroristen seien die sogenannten legalistischen Muslime. Und der legalistische Islam sei viel gefährlicher. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist legalistischer Islam? Und das hat der Verfassungsschutz dann auch erläutert. Legalistischer Islam ist, wenn Muslime sich an alle Gesetze halten, gesetzestreu sind, keinerlei Straftaten begehen, keinerlei Straftaten vorhaben, lediglich versuchen, ihre Wertevorstellungen im Rahmen des Erlaubten bekannt zu machen, umzusetzen, im Rahmen des Erlaubten, im demokratischen Prozess einzubringen und so weiter und so fort. Das seien legalistische Muslime und die seien noch gefährlicher. Wenn das keine Kriegserklärung ist, ich weiß nicht, was man noch machen soll. Also der nächste Schritt wäre dann, dass man anfängt, unschuldige Muslime einzusammeln und in Lager einzusperren. Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Thank you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes, herzlich willkommen zu unserem Beitrag Mit uns durch Iran. Letztes Mal haben wir uns in der Provinz Golestan umgesehen und die geografischen Gegebenheiten kennengelernt. Heute zieht es uns in den Großraum Golgan, Zentrum der Provinz. Bleiben Sie bei uns. Raum Golgan liegt auf einer Fläche von 1615 Quadratkilometern auf einem weiten und fruchtbaren Land an der Grenze zu Turkmenistan. Das Klima in dieser Region ist sehr abwechslungsreich. Die Landschaft besteht aus Berg, Wald, Weideland, Ebene, Steppe, Wüste, Meer, Golf, Fluss, Lagune und Agrarland. Das Zentrum von Großraum Golgan ist die Stadt Golgan, die gleichzeitig Zentrum der Provinz Golestan ist. Die Stadt gehört den nördlichen Städten Irans an. Das Klima ist dort gemäßigt, obwohl die Sommer relativ warm und schwül werden können. Die Menschen in Golgan sprechen Farsi bzw. Persisch mit einem angenehmen Dialekt von Estar-Obod. Die Bevölkerung besteht aus verschiedenen ethnischen Gruppen, unter anderem Perser, Turkmenen, Belutschen, Kasachen, Sistanis, Deylamis, Mazandaranis, Sabzevaris, Kashmaris, Shahrudis und Bastamis. Das gegenwärtige Golgan wurde bis 1937 Estar-Abad bzw. Estar-e-Abad genannt. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Geschichte dieser Region. Golgan hieß in der Pahlavi-Sprache Vurkan oder Vurkane und in der griechischen Hirkan oder Hirkania, arabisch, wurde sie Jurjan genannt. Golgan gehört zu den wichtigsten Regionen im Bereich archäologischer Ausgrabungen und Forschungen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Golgan eine sehr reiche und wertvolle Geschichte besitzt. Tongefäße von vor 6000 Jahren, unter anderem aus Turaintappe, zeigen, wie lange sich die Menschen und die menschliche Zivilisation hier angesiedelt hat. Anfang des 1. Jahrhunderts nach Christus war Golgan noch ein unabhängiges Land mit Botschaftern am Hof des römischen Kaisers. Unter der Siyar-Dynastie im 4. Jahrhundert im Mondkalender war Golgan Regierungszentrum. Die Überfälle der Mongolen und Timuris haben die alte Stadt Golgan zerstört. Die Menschen zogen in die Stadt Estar-Abad, in den Wäldern an den Berghängen. Estar-Abad entwickelt sich aufgrund des geeigneten Klimas, der ertragreichen Erde und seine Lage aus der Route von Handelsleuten nach und nach zu einer großen Stadt, die dann später Golgan genannt wurde. Unter den Safawiden nannte man sie Darul Mu'minin, Stadt der Gläubigen. Hier lebten zahlreiche Gelehrte und Wissenschaftler oder zogen durch. Mit dem Einzug des Islam blühte Tabaristan in den ersten Jahrhunderten zu einem Zentrum für islamische Kultur und Zivilisation auf. Die Städte Jurjan und dann Estorabad waren große Wissenschaftler ihrer Zeit beheimatet. Und Sorol Maoli Keikavus, einer der letzten Herrscher aus dem Siar-Herrscherhaus und Autor des wertvollen Werkes Qabusname, sowie Abdulqadir Jurjani, Autor wichtiger Werke in der arabischen Semantik, Wortlehre und Syntax, haben eine große Rolle bei der Entwicklung der persischen und arabischen Literatur gespielt. Das Werk Qabusname wurde die Sammlung islamischer Zivilisation vor den Mongolen genannt. Auch in der Medizin spielte die Region eine bedeutende Rolle in der islamischen Welt. Zwei der bekanntesten Ärzte Irans und der Welt, Abu Sahl Masihi und Sayyid Ismail Jurjani, Autor der Enzyklopädie der Wissen der Chorasmiten, kamen aus diesem Land. Mirdamad und Mirfenderski, zwei große Philosophen, die der islamischen Welt zur Ehre gebühren, kamen ebenfalls aus dieser Region. In der Vergangenheit führten 5 Tore in die Stadt. Sie war umgeben von einem Wall und Wachtürmen. Im Norden Gorgans hatte man vom Westen nach Norden einen dicken Wall gezogen, den Eskandar-Wall. Er sollte verhindern, dass nördliche Stämme in die Region einfallen. Der Wall wurde unter den Sassaniden errichtet, die Ruinen sind noch in der Region vorhanden. Experten für Kulturerbe meinen, dass die Hügel in dem Gebiet früher Wachtürme und Zitadellen waren, die die Stadt beschützen sollten. Der 200 Kilometer lange Wall ist das längste Architekturwerk Altpersiens und die 3. historische Mauer auf der Welt nach China und Deutschland. In historischen Schriften wird der Wall der Eskandardamm, Anushiravandamm, Firuzdamm, Morsurh und so weiter genannt.
Angesichts seiner reichen Geschichte birgt die Region auch zahlreiche wertvolle Schätze in sich. Die Großmoschee von Gurgan gehört zu den historischen Bauten der Stadt. Das Hauptgebäude wurde unter den Seldschuken im 5. und 6. Jahrhundert im Mondkalender errichtet. Heute sind nur ein Ziegelminarett und ein Minbar mit einer Tafelinschrift in Kufi-Schrift erhalten geblieben. Die Experten vom Gurgan-Museum meinen, dass dieses Minbar zu den 4 einzigartigen Werken dieser Art weltweit gehört. Die Schule Imadiyeh ist eines der alten Schulen der Stadt, die mit ihrem besonderen Architekturstil erhalten geblieben ist. Sie wurde noch vor den Safawiden gebaut und wird heute noch genutzt. Der Nalbandon-Markt gilt als einer der Touristenattraktionen der Stadt. Ein alter Markt Gurgans, der in früheren Zeiten ein wichtiger Umschlags- und Vertriebsplatz für Waren und auch kulturelle und soziales Geistesgut galt. Noch heute spielt sich der Handel in Gurgan hauptsächlich an diesem Ort ab. Der Markt genießt eine der schönsten Architekturen im ganzen nördlichen Teil des Landes. Das Gurgan-Museum ist ebenfalls sehr sehenswert. Es besteht aus 3 Abteilungen: Archäologie, Anthropologie und Grabsteinen. Von seiner Bedeutung her gilt es als das 4 wichtigste Museum Irans, was die archäologischen Ausstellungsgegenstände angeht. Manche von ihnen werden auf 3000 vor Christi datiert. Die Attraktivität der Region beschränkt sich nicht auf ihre Geschichte. Die Provinz Golestan ist bedeckt mit Wäldern, grünen Weiden, Seen, Waldtieren und zahlreichen Flüssen. Alle Regionen in Golestan sind wichtig, doch der Golestan-Wald, das Naturschutzgebiet Jahan-Nama und der Nahar-Khoran-Park sind von besonderer Bedeutung. Nationalparks bieten überall auf der Welt Tieren und Vögel einen sicheren Lebensraum. Dort können sich Bäume entfalten und die Natur bietet Touristen einen erholsamen Aufenthalt. Der Golestan-Nationalpark bzw. der Golestan-Wald gehört zu den bekannten Nationalparks weltweit. Jährlich reisen Millionen Touristen auf ihrer Reise nach Mashhad durch Gurgaon. Von Gurgaon bis nach Mashhad sind es 560 Kilometer. Etwa 40 davon führt durch Wälder von Golestan. Der Nationalpark ist 91.890 Hektar groß und liegt im Osten vom Elburz-Gebirge und im Nordosten des Landes an der Grenze zwischen den Provinzen Golestan, Semnon und Khorasan-Shomali, Nordkhorasan. Der Park besteht aus hohen Kalkfelsen bis hin zu kleineren Hügeln mit geringem Neigungswinkel. Klimatisch reiht sich die Region zwischen dem Kaspischen Meer und den trockenen Regionen im Osten ein. Daher trifft man auch unterschiedliche Klimasorten von sehr feucht bis halbtrocken an. Etwa 1000 Pflanzenarten bieten verschiedenen wilden Säugetierarten ihren Lebensraum. Rehe, Steinböcke, Böcke, Ziegen, Leoparden, braune Bären, Wölfe, Wildkatzen und andere kleinere Säugetiere leben über den Park verteilt. Auch die Vogelwelt ist hier zahlreich und abwechslungsreich vertreten, insgesamt 110 Arten. Zugvögel im Winter müsste man noch hinzuzählen. Die Flora im Park besteht aus verschiedenen Baumarten, kleineren Bäumen, Sträuchern und andere Arten. Im Park sind die Anlagen Golshan, Golestan, Golsar und Obshor mit zahlreichen Erholungsmöglichkeiten für Touristen eingerichtet worden. Von diesen Anlagen aus kann man die einzigartige Landschaft und die Tiere im Park erleben und bestaunen. Die Schönheit hier ist schwer zu beschreiben, nur so viel sei gesagt, dass die Natur hier anmutig und erholsam ist, den Geist berührt und wahrlich ein Blumengarten ist.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jalal Mohammadian mit dem Titel Oshere Divane, mit der ungefähren Übersetzung Heilloser Liebhaber.
میدستان جامی تو ز میدستان بانگه به مناجاتا بانگه به مناجاتا ای عاشق دیوانه ای عاشق دیوانه یک دم به خراباتا جامی تو ز میدستان جامی تو ز میدستان بانگه به مناجاتا بانگه به مناجاتا
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
Liebe Hörerfreunde, wir beginnen unseren heutigen Beitrag über Ehe und Familie mit einer Frage. Und zwar mit der Frage, worin unterscheiden sich Eheleute, die seit Jahren glücklich zusammenleben, und Paare, die ständig Probleme haben? Die meisten Paare beginnen ihr gemeinsames Leben mit idealen Vorstellungen und schönen Wünschen. Während manche nach einiger Zeit die Freude an ihrer Ehe verlieren, feiern andere nach vielen Jahren fröhlich ihr Hochzeitsjubiläum. Familienexperten und Psychologen haben sich besonders in den letzten Jahrzehnten mit der Frage nach den Gründen für diese Unterschiede beschäftigt. Dr. Spurgeon, ein englischer Psychologe, der viele Jahre als Eheberater tätig ist, sagt über die Merkmale einer erfolgreichen Ehe: Die Ehepartner in einer erfolgreichen Ehe decken gegenseitig ihre natürlichen Bedürfnisse. Sie begegnen einander verständnisvoll und loben einander bei verschiedenen Gelegenheiten. Außerdem zeigen sie einander ihre Zuneigung und schaffen füreinander die Grundlagen zur Entfaltung. Zudem sind sie aufgrund beidseitiger Liebe darum bemüht, die Familie zu erhalten. Psychologen sagen, wenn in den Beziehungen eines Paares einer oder mehrere der eben genannten Faktoren fehlen, werden sich Zeichen der Unzufriedenheit einstellen. Diese Zeichen bestehen zum Beispiel in ständigem Nörgeln, Ungeduld, emotionaler Abstand, Eifersucht, angedrohte Trennung. Wenn der Mann oder die Frau die elementaren Bedürfnisse des anderen nicht ernst nimmt, gerät die Ehe durch Konflikte, depressive Stimmung, Ehebruch, Drogensucht, Berufsprobleme in Gefahr und droht eine Scheidung. Ein sehr wichtiges Merkmal für eine ausgeglichene Ehe sehen die Psychologen in der Fähigkeit, fruchtbar und positiv zu denken und zu handeln. Eheleute, die positiv denken, stellen stets die positiven, lehrreichen und inspirierenden Aspekte in den Vordergrund und drücken bei negativen Aspekten, wenn möglich, immer ein Auge zu. Die meisten religiösen Menschen denken positiv. Die Religion lehrt zum Beispiel, dass der Mensch positiv über andere Menschen denken soll. Er soll sich vor voreiligen, schlechten Gedanken hüten und das Verhalten der anderen positiv deuten. Der Islam betont in seiner Morallehre das positive Denken innerhalb der Familie. Positives Denken über den Ehepartner spielt eine wichtige Rolle bei der Festigung der Grundlagen einer Ehe. Eheleute sollten daher versuchen, sich von negativer Interpretationen des Verhaltens ihres Ehepartners freizumachen und die Grundlage für gute und enge Beziehungen zu schaffen. Die Psychologie hält Wege zur Stärkung des positiven Denkens hinsichtlich des Ehepartners bereit. Zunächst sollte jeder sich im Geiste alle guten Eigenschaften seines Ehepartners klarmachen und diese Liste der guten Eigenschaften als das Wichtigste betrachten. Im Gespräch mit Ihrem Ehepartner sollten Sie auf seine guten Eigenschaften hinweisen und Ihr Gespräch mit positiven Hinweisen bereichern, um einen positiven Einfluss auszuüben. Wenn Sie gerne möchten, dass Ihr Ehepartner eine bestimmte Eigenschaft besitzt, aber diese zurzeit noch nicht bei ihm vorliegt, sollten Sie anstelle von herabsetzender Kritik ihm die Suggestion vermitteln, dass er diese gute Eigenschaft bereits besitzt. Dies wird dazu führen, dass ihr Ehepartner sich darum bemüht, die Eigenschaft zu erwerben. Ein Mann, der Ansicht ist, dass seine Ehefrau zu empfindlich auf Probleme reagiert, kann wie folgt zu ihr sagen: »Ich finde es gut, dass du bei der Begegnung mit Problemen geduldig bist.« Oder: »Ich bin sicher, du lässt nicht zu, dass dich die Probleme umwerfen.« Und wenn ein Mann dazu neigt, aufzubrausen, kann seine Ehefrau ihm sagen: »Ich weiß, bei diesen Schwierigkeiten wird jeder nervös, aber Selbstbeherrschung und Ausdauer passen besser zu dir.«
Ein weiterer Weg zur Stärkung des positiven Geistes in der Ehe besteht darin, die seelischen Aspekte, die man mit dem Ehepartner gemeinsam hat, zu entdecken. Nach vielen Jahren gemeinsamen Lebens erkennt jeder Ehepartner immer mehr die typischen Eigenschaften des anderen und finden die Eheleute immer mehr gemeinsame Eigenschaften. Die Stärkung dieser gemeinsamen Seiten sind sehr förderlich für den positiven Geist innerhalb der Familie. Eine Frau schrieb über die positive Denkweise ihres Ehemannes wie folgt: »Ich liebe meinen Mann und danke Gott, dass mir ein solcher Ehemann zuteil wurde. Wenn er nach Hause kommt, ist er der Erste, der alle in der Familie grüßt, und niemals spricht er zu Hause von den Problemen im Beruf. Er ist sehr logisch und nie pessimistisch. Niemals bauscht er Probleme auf. Immer sieht er die guten Seiten und guten Taten seiner Freunde und der anderen Familienmitglieder. Er legt in Angelegenheiten des Lebens auch auf meine Meinung Wert. Wenn er bei mir Fehler sieht, dann macht er mich, ohne dass jemand es merkt, behutsam darauf aufmerksam. Er versucht immer, meine guten Eigenschaften zu sehen und diese durch ein Kompliment zu fördern. Zu Beginn unserer Ehe war unser Geschmack sehr unterschiedlich und es gab deshalb öfters mal Streit, aber mit der Zeit hat mein Mann dieses Problem gelöst. Ich liebe ihn und er ist für mich der ideale Ehemann. Auch ich versuche immer, ihm zur Seite zu stehen.« Dieser Brief erinnert uns an einen Vers im Heiligen Koran, nämlich den Vers 187 in der zweiten Sure. Dort umschreibt Gott die Beziehung zwischen den Eheleuten auf schöne Weise, indem er sagt, dass die Eheleute füreinander wie eine Bekleidung sind. Das heißt, die Eheleute sollen einander schützen und gegenseitig ihre Fehler überdecken, so wie die Bekleidung den Menschen vor einigen Gefahren schützt und einige seiner Fehler verbirgt. Außerdem ist Bekleidung eine Zierde des Menschen. Ein guter Ehepartner ist wie eine gute Bekleidung, die den Menschen ziert. Dr. Ghulam Ali Afrooz sagt darüber: »Bekleidung verdeckt die Fehler des Menschen vor den Blicken von Leuten, die nach Fehler suchen. Gute Eheleute sind verständnisvolle Wegbegleiter und Vertraute füreinander. Mit der Bekleidung der Liebe, in die sie Körper und Seele hüllen, verbergen sie alle Mängel im Verhalten und eventuelle Schwächen und Fehler des anderen nach außen. Wegen ihrem positiven Denken über ihren Ehepartner sprechen sie nie zu anderen über seine charakterlichen Schwächen und eventuellen Fehler. In einer gesunden Familie meiden also die Eheleute durch positives Denken die Suche nach Fehlern und stärken grundsätzlich die positiven Eigenschaften ihres Lebenspartners. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, sagt über die Rechte zwischen Eheleuten: »Du musst den Ehepartner achten, barmherzig und gütig zu ihm sein und ihm verzeihen, wenn er einen Fehler gemacht hat.«
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.